SWR 2 Zeitgenossen.
Am Mikrofon Silke Arning. Wir leben nicht in einem historischen Vakuum. Wir müssen uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen. Das sagt eine Frau, die genau das tut und dies auf ihre sehr markante, pointierte und persönliche Art und Weise. Nora Krug, eine vielfach gefeierte und ausgezeichnete Zeichnerin, die seit mehr als 20 Jahren in den USA, in New York lebt und dort als Professorin für Illustration an der Parsons School of Design arbeitet. Eigentlich aber kommt sie aus Karlsruhe. Und bei der Annäherung an das, was Heimat und Deutschsein ausmacht, ist sie auf Hansa Plastpflaster, Gallseife und einen Großvater gestoßen, der sich als einer der vielen Mitläufer in der Nazizeit entpuppte. Davon erzählt ihr Debüt Heimat, ein deutsches Familienalbum, 2018 erschienen, das heute im Geschichts- und Deutschunterricht als Schullektüre herangezogen wird. Und damit hallo und herzlich willkommen, Frau Krug.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Frau Krug, Sie haben Ihre Graphic Memoir Heimat, diesen gezeichneten Erinnerungsband, mit der Frage beendet, was für eine Familie wären wir, wenn kein Krieg gewesen wäre? War das mehr als nur eine rhetorische Frage?
Ich glaube, das ist eine Frage, die uns als Deutsche generell tief beschäftigt, auch heute noch. Also ich glaube, der Krieg prägt uns immer noch sehr stark in unserem Denken, in unserer Weltanschauung. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie wären wir heute als Deutsche? Wären wir noch weiter sehr kriegsorientiert oder pazifistisch? Oder wie wäre unser Verhältnis zu den anderen europäischen Ländern heute, wenn es keinen Krieg gegeben hätte? Also ich glaube, der Krieg wird uns noch eine Weile, der Zweite Weltkrieg, noch eine Weile beschäftigen und natürlich auch weitere Kriege, die jetzt leider wieder in Europa stattfinden.
Genau. Wenn kein Krieg gewesen wäre, also diese Frage, die stellen sich ja viele Menschen aktuell, also in Äthiopien, im Sudan, in Syrien, im Gazastreifen und in Israel und natürlich auch ebenso die Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die seit dem russischen Überfall vor 2 Jahren im Februar 2022 aus ihrer Heimat geflohen sind. Und damit sind wir bei Ihrem neuen Band, Frau Krug, der erst Mittwoch im Penguin Verlag erschienen ist. Im Krieg heißt er, 2 illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg. Und Sie lassen in diesem Buch 2 Stimmen, 2 anonyme Stimmen zu Wort kommen. Eine ukrainische Journalistin genannt K und einen russischen Künstler D. Diese russische Perspektive ins Boot zu holen, ist ja irgendwie spannend. Aber ich fand auch zugleich sehr mutig, weil sie ja auch nicht unproblematisch ist, oder?
Ja, ich habe mir am Anfang überlegt, ob ich überhaupt eine russische Perspektive darstellen soll, weil man überlegen muss, dass wir ja auch als Westeuropäer ganz stark von dem russischen Narrativ beeinflusst sind, auch das oft über Jahrzehnte lang nicht kritisch hinterfragt haben. Also diese Expansionspolitik und diese militärischen Tendenzen, diese kriegerischen Tendenzen, dieses Narrativ sitzt auch in unseren Köpfen drin und wir haben dabei ganz lange vergessen, mal den Ukrainern zuzuhören und zu verstehen aus deren Perspektive, wie die Situation dort aussieht. Gleichzeitig ist mir aber klar geworden, dass es eben ganz wichtig ist, auch russische Stimmen zu beleuchten. Das Ziel war jetzt nie, einen in Anführungsstrichen guten Russen zu zeigen, also einen Helden, gleichzeitig aber auch keinen Putin-Unterstützer oder Fanatiker, sondern eher eine komplexe Perspektive zu zeigen, eines Mannes, der gegen Putin ist und auch mutig genug ist, mir gegenüber 1 Jahr lang sich dazu zu positionieren, gleichzeitig aber sich selber eingesteht, dass er kein Aktivist ist, dass er sich nicht traut, momentan auf Demonstrationen zu gehen, dass er sich nicht traut, im Exil in Frankreich öffentlich sich zu positionieren gegen den Krieg. Und für mich ist das deswegen eine wichtige Perspektive, weil sie, finde ich, eine Art Spiegel darstellt. Also die Hoffnung ist, dass der Leser und die Leserin sich dann darin spiegeln und vielleicht selbst mit unserer eigenen Passivität auseinandersetzen. Tun wir genug? Was können wir noch mehr tun, um uns gegen Russland, aber auch andere tyrannische Tendenzen zu wehren und aktiv zu werden. Also tun wir genug gegen die AfD? Tun wir genug in den USA gegen Donald Trump? Und diese Perspektive soll uns dabei praktisch aufrütteln in unserer eigenen Passivität.
Nun ist es ja, stelle ich mir vor, gar nicht so einfach, so einen komplexen Menschen zu finden. Wie sind Sie an den russischen Protagonisten, einen Künstler aus eben St. Petersburg, gekommen?
Also was für mich auch ganz wichtig ist, ist, dass ich mit diesem Buch nie versucht habe, jetzt eine, wie soll ich sagen, stereotype ukrainische und eine stereotypische russische Perspektive zu zeigen. es handelt sich um zwei Individuen, die ganz verschiedene Hintergründe haben. Also die Ukrainerin ist in Russland geboren, ist mit 13 dann in die Ukraine gezogen. Sie ist Journalistin, der Russe ist Künstler, das heißt, sie kommen aus ganz verschiedenen Berufen und haben dadurch zwei ganz unterschiedliche Perspektiven. Es sind Einzelpersonen. Diese Personen gehörten zu einer kleinen Gruppe von Russen und Ukrainern, die ich überhaupt kannte. Und als der Krieg anfing, habe ich all meine Kontakte dort in beiden Ländern angeschrieben, um zu fragen, wie sie sich fühlen, was jetzt in ihnen vorgeht. Und diese beiden Personen haben mir sofort geantwortet und ich fand deren Antworten auch so emotional roh und gleichzeitig habe ich auch verstanden, dass es wichtig ist, solche Stimmen aufzuschreiben, zu dokumentieren, weil sie uns eben einen sehr persönlichen, intimen Blick in den alltäglichen Umgang mit dem Krieg verschaffen können. Und dann habe ich mich eben auf diese zwei Personen konzentriert.
Was meinen Sie mit roh?
Also es war natürlich sehr emotional. Die Ukrainerin hat mir gleich geschrieben, dass sie natürlich verzweifelt ist, dass das Erste, was sie getan hat, als sie erfuhr, dass die Russen einmarschiert sind, war ein Bad zu nehmen. Also das Bad symbolisiert für sie einen Versuch, eine gewisse Normalität herzustellen. Und der Russe hat geschrieben, dass er ja befürchtet, dass Putin sein Land zugrunde richtet, hat aber auch natürlich viel Empathie für die Ukrainer gefühlt. Und ja, also es war ein sehr, sehr emotionaler Moment für beide. Für die Ukrainerin war es natürlich ganz, ganz viel intensiver noch, weil sie körperlich auch bedroht ist, ihre Familie. Sie musste sich um das Leben ihrer Familie sorgen und bei ihm war es eher so ein innerer Kampf, der stattfand.
Man muss, glaube ich, nochmal dazu sagen, dieser Band im Krieg, das ist keine Graphic Novel, das ist keine Erzählung. Sie nennen es Visual Journalism. Was meinen Sie damit oder was verstehen Sie darunter?
Also visueller Journalismus, da beschäftigt man sich praktisch nicht nur als Autor, sondern auch als Illustrator mit Geschehnissen in der Welt. Also meistens, während sie stattfinden. Das ist nicht so viel anders wie das, was andere Journalisten auch tun, nur dass man eben das, was man erfährt durch Interviews und Beobachtungen und Recherchen, dann auch in Bilder umwandelt. Und wenn man jetzt die Geschichte der Illustrationen betrachtet, da war das eigentlich schon immer die Aufgabe meines Mediums, also durch die Geschichte hindurch. Bevor es die Fotografie gab, waren Illustratoren diejenigen, die uns darüber informiert haben, was in der Welt passiert. Also das hatte natürlich ursprünglich eine sehr stark religiös motivierte Komponente, aber es gab auch über die Jahrhunderte hinweg Illustratoren, die an der Front waren und die Kriegsgeschehnisse zeichnerisch festgehalten haben oder auch Illustratoren, die mit auf Forschungsreisen gegangen sind. Und das heißt, Illustration war schon immer ein sehr, sehr politisches Medium, also im Guten wie auch im Schlechten. Es hat uns erlaubt, unsere Denkweisen auch aufzubrechen, festgefahrene Denkweisen, Stereotype, Vorstellungen von der Welt neu zu durchdenken. Aber gleichzeitig wurde es natürlich auch propagandistisch missbraucht. Also wenn man zurück ins Mittelalter geht, da gibt es schon einige Beispiele auch für antisemitische Illustrationen. Und ich bin mir als Illustratorin dieser Verantwortung auch sehr bewusst, also dass es eben ein Medium ist, was sehr politisch funktioniert und einen sehr emotional auch berührt. Und ja, als visuelle Journalistin bin ich mir also im Falle dieses Buchs auch sehr bewusst, dass meine Aufgabe es ist, so akkurat wie möglich die beiden Sichtweisen der Protagonisten zu veranschaulichen, auch wenn es nicht unbedingt meine eigene Weltanschauung oder Denkweise wiedergespiegelt haben.
Und Sie tun das, indem Sie eben diese Wochenerlebnisse von der ukrainischen Journalistin und dem russischen Künstler direkt auf einer Buchseite gegenüberstellen. Der Krieg beginnt und die Journalistin, die muss erstmal ein Bad nehmen in St. Petersburg. Da macht sich der Künstler Gedanken darüber, wie er auswandern könnte. Beide haben Familie, beide haben Kinder. Die ukrainischen Kinder werden zur Sicherheit nach Dänemark gebracht. Die russischen Kinder bekommen den Krieg erst zu spüren, als sie kein Nintendo-Spiel mehr kaufen können. Nintendo hat damals dann in Russland zugemacht. Die eine erlebt Angriffe, Zerstörung und Tod von Freunden und Kollegen. Der andere geht nach Riga, um auszuloten, ob er eben dort leben könnte und ob er seine Familie nachholen könnte. Was sagen uns diese Zeitzeugenberichte über das Leben im Krieg und warum wollten Sie diese Erfahrungen festhalten?
Was mir sehr wichtig war, war, dass wir ja oft in den Medienberichterstattungen sehr wenig über die Alltagserfahrung der Menschen erfahren. Also wir lesen über das Kriegsgeschehen, über die Entwicklung des Krieges, was natürlich sehr wichtig ist. Also die Fakten sind ganz wichtig und unbestreitbar. Aber es sind eben gerade die persönlichen Erzählungen, die uns auch nochmal einen tieferen und anderen und emotionaleren Einblick verschaffen können. Also sie sind auch Teil dieser Wahrheit. Und ich finde, dass gerade persönliche Narrative oft in der Geschichtsschreibung übersehen werden. Und gleichzeitig können sie uns sehr viel darüber vermitteln, was Krieg bedeutet. Und das wollte ich festhalten. Also zum einen durch dieses Alltägliche. Wie geht es euch? Was habt ihr erlebt? Und so weiter. Aber auch durch diese tieferen, philosophischeren Fragen. Was tut der Krieg mit einem?
Darf ich da, bevor wir darauf kommen, nochmal kurz fragen, weil Sie sagen, dann hat man so einen stärkeren, emotionaleren Zugriff auf dieses Thema. Gab es denn da so Momente, wo Sie persönlich überrascht waren oder bestürzt oder vielleicht auch befremdet zu erfahren und was auch mit dem jeweils unterschiedlichen Blick auf den Krieg zusammenhängt? Gab es solche Momente?
Ja, also es war ziemlich offensichtlich für mich, dass bei der Ukrainerin der Krieg sich auf ganz körperliche, bedrohliche Art ausgewirkt hat. Und bei dem Russen ging es eher um einen inneren Kampf, also den Kampf mit dem Regime des Landes, das er eigentlich liebt, weil es seine Heimat ist. Der Kampf aber auch mit der eigenen Passivität. Also er beschreibt sich eben selbst auch nicht als Aktivisten und gesteht sich auch ein, dass er oft nicht genug tut. Das war für mich sehr interessant zu beobachten. Es gab dann auch immer wieder Momente, wo es unerwartete Überschneidungen gab im Alltag. Also eine Woche, in der die Ukrainerin darüber spricht, wie schwierig es für sie war, den Haushalt aufrechtzuerhalten und kleine Reparaturen in ihrer Wohnung in Kopenhagen, in der sie dann mit ihren Kindern lebte, während der Mann noch in der Ukraine sein musste, weil er das Land ja nicht verlassen durfte, dass sie keine Zeit hatte, diese Reparaturen vorzunehmen. Und in derselben Woche hat der Russe seinen tropfenden Wasserhahn repariert in St. Petersburg. Also er hat mit seiner Familie noch zusammengelebt. Auch da hat man wieder gesehen, er konnte mit seiner Familie zusammen sein, sie konnte es nicht. Und dann steht er aber in diesem Baumarkt, um ein neues Rohr zu kaufen für den Wasserhahn und stellt sich dann die Frage, wie seltsam ist das eigentlich, dass hier alle Russen einkaufen gehen, um ihre Häuser zu reparieren, während wir gleichzeitig die Ukraine bombardieren und die Häuser und Wohnungen der Ukrainer zerstören. Und dabei hat man gemerkt, wie das Alltägliche eben auch oft mit dem Philosophischeren vernetzt ist.
Ja, und da tauchen dann auch so Gedanken auf, eben Stichwort Patriotismus oder kulturelle Identität. Und das muss man ja auch sagen, in einer sehr schwierigen Gemengelage. Also wenn man sich vorstellt, da gibt es eine Geschichte, die Menschen quasi zwangsweise quer durch Osteuropa umgesiedelt, strafversetzt und kollektiviert hat, wo Grenzen nach dem Zweiten Weltkrieg scheinbar wahllos und auch ohne Rücksicht auf die Bevölkerung verschoben wurden. Da sind ja solche Kategorien wie kulturelle Identität ja auch sehr fragwürdig. Welchen Einblick haben Sie da bekommen?
Ja, das ist auch wieder dieses Narrativ, mit dem wir, glaube ich, auch in Westeuropa oder zumindest in Deutschland stark aufgewachsen sind, also des sogenannten Ostblocks, also dass man, so wie das die Sowjetrepublik damals wollte, praktisch mit diesem Gedanken aufgewachsen ist, dass das eine homogene Gruppe von Ländern ist, die alle dieselben Ziele verfolgt, und hat dabei übersehen, dass es sich natürlich um ganz viele Kulturen, um ganz viele Identitäten handelt und dass, wie Sie auch eben gesagt haben, es viel Migration gab, auch zwangsweise. Und ich wusste eigentlich sehr wenig über die Sowjetgeschichte, über die Geschichte Russlands, die Geschichte der Ukraine, und habe erst durch die Arbeit an dem Buch verstanden, so richtig, wie komplex diese Geschichte eigentlich ist und die Schicksale und die Identitäten. Und gerade deswegen ist es auch so wichtig, finde ich, dass man in Erzählungen auf Individuen schaut und auch anerkennt, dass jeder Mensch ganz anders ist und ganz anders auch auf dieses Kriegsgeschehen blickt.
Ich fand es sehr berührend, dann in diesem Band zu lesen, also Stichwort kulturelle Identität, die Ukrainerin, die dann erzählt. Also da geht es ja dann auch wirklich sehr, also durcheinander in Anführungsstrichen, weil sie eigentlich jüdische Russin ist. Sie haben es ja auch schon erwähnt, Frau Krug, sie ist im Wolga-Gebiet irgendwie aufgewachsen in Russland. Sie hat einen Großvater, der sich aber als Kosake empfindet, und das Ganze wird dann wieder zurückgespielt auf die Ukraine. Also das ist sehr verwirrend, und auf der sozusagen gegenüberliegenden Seite sagt dann der Petersburger Russe, fragt seine Kinder, was sie unter Patriotismus verstehen, und sie haben eigentlich gar keine Vorstellung davon, sondern verbinden das nur mit ihrer Heimat vor Ort eigentlich. Also da sind gerade diese Kategorien, werden da so ad absurdum geführt, finde ich sehr, sehr deutlich eigentlich.
Ja, man merkt einfach, wie komplex das Ganze ist. Und ich glaube, gerade zu Kriegszeiten haben die Menschen das Bedürfnis, alles sehr schwarz-weiß darzustellen. Vielleicht auch verständlicherweise, aber es ist eben alles immer viel komplexer, als man denkt. Wie Sie sagen, die Ukrainerin hat auch jüdische Wurzeln, der Russe im Übrigen auch. Die Ukrainerin hat aber auch Inuit, also dänische Wurzeln und lebt jetzt wieder ironischerweise in Dänemark im Exil. Sie ist mit 13 in die Ukraine gezogen, hat dann aber in Russland Journalismus studiert, hat dort eine Zeitung gegründet, die dann geschlossen wurde, weil sie kritisch war, und ist dann wieder zurück in die Ukraine gezogen, hat dort weiter Journalismus betrieben und auch dann im Donbass recherchiert und für ihre Arbeit als Journalistin im Donbass dann von der ukrainischen Regierung einen Pass bekommen. Zum ersten Mal, obwohl sie sich seit sie 13 ist eigentlich als Ukrainerin fühlt. Und hat dann, als sie den ukrainischen Pass von der Regierung bekommen hat, ihren russischen aufgegeben und identifiziert sich mittlerweile gar nicht mehr damit, Russin zu sein. Ist mit einem Ukrainer verheiratet und hat ukrainische Kinder und riskiert ihr Leben für die ukrainische Freiheit.
Wir im Westen rätseln ja oft auch dann über Putin, über die Stellung des russischen Staatschefs und was für Absichten hat er wohl und plant er jetzt die Wiederherstellung eines großrussischen Reiches, womöglich noch unter Einschluss des Baltikums. Was erfährt man von Ihrem russischen Protagonisten? Wie viel Unterstützung findet Putin? Also, und wie viele Zustimmung gibt es in der Bevölkerung zu diesem Ukraine-Krieg?
Also ich glaube, an einer Textstelle hat der Russe gesagt, dass er glaubt, dass ungefähr ein Drittel aller Russen gegen den Krieg sind, ein Drittel für ihn und das letzte Drittel, dem ist es einfach egal, weil es ihnen wirtschaftlich recht gut geht. Das ist natürlich schwer, sowas zu beurteilen, weil man sich auf die Statistiken nicht verlassen kann. Und ich bin natürlich auch keine Russland-Kennerin, aber mir ist aufgefallen, als ich den Russen immer wieder gefragt habe, was können Russen heute tun, um Putin zu beseitigen, um eine neue Gesellschaftsstruktur zu fördern und das Land zu verändern. Und er hatte auch nie eine Antwort darauf. Und das ist das, was mir eigentlich auch Sorge macht. Also wenn man jetzt zum Beispiel das, was in Russland passiert, mit Nazi-Deutschland vergleicht. In Deutschland hatten wir am Ende des Krieges keine andere Wahl, als uns zu stellen, als aufzugeben, als uns wieder neu zu definieren, als unsere Vergangenheit aufzuarbeiten, weil wir waren zerstört. Wir wurden bombardiert, wir waren am Ende, wir mussten von vorne anfangen. Aber in Russland sieht es natürlich ganz anders aus. Russland wird nicht bombardiert und die Russen kriegen den Krieg einfach nicht wirklich zu spüren, außer natürlich die Eltern, die ihre Kinder an der Front verlieren. Aber wie kann sich so ein Land verändern, außer dass die Russen selber was tun? Und das passiert eben momentan immer noch nicht.
Da gibt es auch so ein ganz schönes Bild. Die Russen, die fahren auf die Krim zum Sonnenbaden und wundern sich auf einmal, dass sie bei einer ukrainischen Gegenoffensive auch unter Beschuss kommen auf einmal. Das ist auch eine ganz interessante Szene in dem Band. Haben sich denn eigentlich bestimmte Wahrnehmungen oder auch Meinungen zum Krieg im Laufe des Jahres bei Ihren beiden Protagonistinnen verändert?
Also ich glaube, dass beide jetzt erkennen, dass die Situation für die Ukraine im Moment kritischer aussieht, als beide das erhofft hätten und dass es im Moment stagniert. Und die große Gefahr ist eben jetzt, dass die Gelder aus Amerika nicht so fließen, wie man sich das erhofft hat, aufgrund der republikanischen Seite. Und das ist natürlich sehr besorgniserregend für beide. Die Ukrainerin, die ich jetzt auch nochmal interviewt habe, auch mit dem Russen für eine Ausgabe zum zweiten Jahrestag des Krieges, die jetzt in der LA Times rauskommt, hat auch gesagt, dass sie sich große Sorgen macht und eben weiß, also sie hat dann den Vergleich auch gebracht zwischen dem, was in Afghanistan passiert ist und dem, was in der Ukraine passieren könnte, wenn die Russen jetzt den Krieg gewinnen würden. Sie sieht da regelrecht schwarz, also dass es natürlich riesige Rückschritte gibt, dass es Migrationswellen geben wird, dass viele gefoltert, gefangen genommen, getötet werden würden. Und dass das wahre Ziel Russlands eigentlich das ist, bis nach Westeuropa durchzudringen. Also Sie haben vorhin das Baltikum erwähnt. Das ist natürlich auch ein Bereich, den Putin wahrscheinlich interessieren würde. Und da würde er aber dann auch nicht stoppen. Also die Gefahr ist einfach für ganz Europa, weswegen wir nach wie vor anerkennen müssen, dass es sich jetzt bei dem Krieg nicht nur um die Ukraine handelt, sondern um die Freiheit von uns allen.
Ja, wer über den Krieg berichtet, der kann ja so schwierige Themen auch wie Leid und Zerstörung, Schuld und Verantwortung eigentlich nicht außen vor lassen. Sind das auch Themen, mit denen sich die Journalistin da aus Kiew und der Künstler aus St. Petersburg beschäftigen? Oder sind die eigentlich viel zu sehr jetzt mit ihrem Alltag und mit dem Überleben natürlich auch beschäftigt?
Ja, also da haben sich beide auch geäußert. Also für den Russen war es ganz klar, dass die Russen natürlich schuldig sind und sich ihrer Schuld auch stellen werden müssen, so wie die Deutschen damals auch. Dass Russland auch finanziell am Wiederaufbau der Ukraine beteiligt sein müsste nach dem Krieg. Also dass sie praktisch finanziell das Ganze verantworten müssten, ohne sich aber einzumischen, wie das Land wieder aufgebaut werden sollte. Und für die Ukrainerin, sie sieht das eben als eine große Bedrohung an, dass Russland immer der Nachbar von der Ukraine bleiben wird. Also sie weiß einfach, dass dieser Hass auf beiden Seiten auch in Zukunft natürlich nicht unbedingt hilfreich sein wird, wenn es darum geht, das Land wieder aufzubauen, weil die beiden Länder immer Nachbarn bleiben werden. Und dass irgendeine Form von Kommunikation irgendwann möglich sein müsste, um einigermaßen friedlich miteinander leben zu können. Und sie hat Hoffnung, dass das in der nächsten Generation, also der Generation ihrer Kinder, möglich sein wird. Aber also gesteht eben auch ein, dass der Hass in ihrer Generation auch so groß ist, dass es schwierig sein wird, einen Dialog zu finden.
Es wäre zwei Zeitgenossen, heute mit der Illustratorin Nora Krug aus New York. Wir sind zugeschaltet über Studios Stuttgart, New York. Mal so ganz grundsätzlich gefragt, Sie sind ja Professorin für Illustration an der Parsons School of Design in New York. Das heißt, Sie haben Studierende, mit denen Sie sich darüber unterhalten, was denn nun eigentlich auch eine gute Illustration ausmacht. Was sagen Sie da?
Also was für mich wichtig ist, dass man als junger Illustrator versteht, dass es hier nicht darum geht, schöne Bilder zu kreieren oder die Technik zu perfektionieren. Also ich habe immer wieder Studenten, die dann sagen, ich möchte die Menschen einfach nur glücklich machen mit meiner Arbeit. Und ich finde eigentlich fast, dass das Gegenteil der Fall sein sollte. Also man sollte als Illustrator den Menschen zu denken geben. Man sollte die Menschen aufrütteln, dass sie mal überlegen, ob ihre Weltanschauung vielleicht zu eng ist. Oder, also ich finde, illustrieren bedeutet nicht nur etwas zu schaffen, sondern auch Inhalte auseinanderzunehmen. Also es ist nicht nur etwas, durch das man was konstruiert und sichtbar macht, sondern man sollte auch kritisieren und dekonstruieren, also die Wahrheiten, an die wir glauben, die Narrative, an denen wir uns festhalten, unser Verständnis von Geschichte und Politik, dass wir ein bisschen versuchen, das aufzurütteln und den Leser dabei helfen, in Frage zu stellen, ob es nicht vielleicht noch eine andere Art gibt, auf die wir die Welt verstehen können.
Frau Krug, wenn man sich anschaut, Sie sind mit unglaublich vielen Auszeichnungen geehrt worden. Sie arbeiten regelmäßig für The New York Times, Guardian, Le Monde, Diplomatique. Sie sind vom Victoria and Albert Museum in London 2019 mit dem Titel Illustrator of the Year ausgezeichnet worden. Und die Graphic Novel über Tyrannei, die Sie erstellt haben, wurde zur Best Graphic Novels of 2021 gewählt. Und Ihr Debüt Heimat, ein deutsches Familienalbum, ist also inzwischen schon in viele Sprachen übersetzt und wurde auch mehrfach ausgezeichnet. Das sind riesige Erfolge, auch eben international. Wie ist das eigentlich gekommen, Frau Krug? Sind Sie einfach so zum Zeichnen gekommen? War das schon immer so Ihr Ding, in Anführungsstrichen? Oder sind Sie da irgendwie familiär vorbelastet?
Also meine Eltern haben starkes Interesse schon immer an Kunst gehabt. Sie sind zwar keine Künstler, aber wir waren zum Beispiel in Sommerferien immer in Italien und sind dann zu den kleinen Kirchen gepilgert und haben uns Piero della Francesca Fresken und so weiter angeschaut. Also da war sicher durch das Kunstinteresse meiner Eltern wurde wahrscheinlich vieles in mir auch geweckt. Ich hatte aber schon immer auch viele verschiedene Interessen. Also ich bin auf ein Musikgymnasium gegangen, habe dort mehrere Instrumente gespielt. Mein Hauptinstrument war die Geige, habe mich aber auch für Psychologie interessiert, für Film, für Schauspielerei, für Sprachen und wusste dann beim Abitur auch nicht so richtig, auf was ich mich konzentrieren sollte. Habe dann eine Uni gefunden in England, in Liverpool, die Paul McCartney ein paar Jahre zuvor gegründet hatte für Schauspieler, Musiker, Tänzer und Performance Artists, also Künstler, die zum Beispiel Bühnenbild machen oder CD-Cover entwerfen. Das hat mich dann sehr interessiert. Ich wollte sowieso schon immer in England leben nach dem Abitur und dann dachte ich, so eine interdisziplinäre Schule würde mich vielleicht bereichern und mir dabei helfen, rauszukriegen, auf was ich mich wirklich konzentrieren möchte. Habe dann dort 3 Jahre studiert und sowohl Musik gemacht als auch Bühnenbild. Habe aber dann als Abschlussarbeit einen Dokumentarfilm gedreht und zwar zum Thema Sarajevo nach dem Krieg. Also das war auch eine frühe Beschäftigung mit dem Thema Krieg, weil mich interessiert hat, wie Sarajevo in der Nachkriegszeit aussah, wie die Menschen mit diesem Kriegstrauma gelebt haben, nachdem die Medien das Land bereits verlassen hatten. Und bin dann nach Berlin gezogen, habe dann mich eingeschrieben für Dokumentarfilm und Illustration dort. Und danach habe ich mich dann für ein Stipendium beworben nach New York und habe an der School of Visual Arts dort dann nochmal einen Master in Illustration gemacht und habe mich dann erst so richtig auf Illustration konzentriert. Und diese vielfältige Erfahrung und interdisziplinäre Erfahrung hat eigentlich mein Schaffen heute noch ganz stark beeinflusst, weil es für mich nicht so wichtig ist, in erster Linie schöne Bilder zu kreieren, sondern Inhalte zu vermitteln, also zu kommunizieren, Gefühle, Themen, Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Und eigentlich steht das Medium da nicht unbedingt im Vordergrund. Also es ist jetzt Illustration, aber es geht mir eigentlich immer eher um Kommunikation. Und mittlerweile verbinde ich auch meine Interessen Dokumentarfilm und an der Illustration durch diese Non-Fiction-Bücher, die ich jetzt in den letzten Jahren veröffentlicht habe. Also ich habe es auch jetzt für mich geschafft, verschiedene Interessen dadurch miteinander zu vereinen.
Ich würde gerne noch ergänzen, also Sie sind 1977 in Karlsruhe geboren und dann eben raus in die große Welt, so wie Sie es gerade skizziert haben. Und Sie haben noch erwähnt, New York School of Visual Arts, das ist eine der führenden privaten Kunsthochschulen in den USA. Und ich habe mal auf der Homepage nachgeschaut und ein Versprechen dort gefunden. Dort steht nämlich, wir helfen Ihnen, persönliche Inhalte in Ihre Arbeit einzubringen, um Ihre Geschichte so zu erzählen, wie nur Sie es können. Es geht um die Entwicklung einer persönlichen Vision. Haben Sie Ihre Vision gefunden?
Ich denke schon, aber ich glaube, dass ich auch immer wieder auf der Suche bin. Also ich würde mich langweilen, wenn jedes Buch genau gleich aussehen würde oder wenn ich in jedem Projekt dieselben Ziele verfolgen würde. Also ich stelle eigentlich immer wieder das, was ich tue, in Frage bei jedem Projekt. Und also der Entstehungs- und Schaffungsprozess ist dadurch auch nicht immer ein leichter. Ja, ich glaube, dass das auch das Schwierigste ist für Illustratoren und auch für meine Studenten zum Beispiel, ist, was ist die eigene Stimme eigentlich? Also das kann einem niemand sagen, das muss man selber erspüren und dazu gehört eben viel, viel Arbeit und viel Experimentieren auch, viel Nachdenken und das ist wahrscheinlich das Schwierigste überhaupt. Es gibt eben kein Rezept dafür, also man muss selber erspüren, was man eigentlich zum Ausdruck bringen will und wie. Manchmal hat man eine gute Idee, aber man kämpft mit der Umsetzung. Manchmal hat man eine gute Vorstellung der Umsetzung, aber man kämpft mit der Idee. Also es ist kein leichter Prozess, aber was ich auf jeden Fall in den letzten 15 Jahren, glaube ich, gelernt habe, ist das Selbstbewusstsein zu wissen, dass ich immer wieder eine Lösung finden werde, auch wenn ich zwischendrin beim Arbeitsprozess viel zu kämpfen habe, weil ich meistens keinerlei Vorstellung davon habe, wie das Buch am Schluss aussieht. Also ich tappe praktisch auf jeder Seite immer wieder im Dunkeln bei jedem Buch. Aber ich weiß jetzt mittlerweile, dass ich am Ende immer die richtige Lösung finden werde. Und das ist natürlich ein gewisses Maß an Routine, was ich erlangt habe.
Das ist spannend, was Sie sagen, weil ich hatte eigentlich gedacht, es gibt ja bei Ihnen so einen ganz klaren, deutlichen roten Faden, sagen wir mal so. Das ist diese ganz klare, eindeutige politische Positionierung. Also wenn Sie zum Beispiel einen Comic schreiben über einen japanischen Kamikaze-Piloten, der wegen eines Maschinenschadens nicht zum Einsatz kam und dann zum Friedensaktivisten wird. Das ist ein so ein Thema. Oder in Fukutsu, da geht es um die Geschichte eines japanischen Soldaten, der sich 1945 vor der amerikanischen Armee im philippinischen Dschungel versteckt und dann dort 26 Jahre oder ich weiß nicht, oder 24 Jahre sich aufhält und immer noch denkt, es ist Krieg. Oder dann eben Heimat, ihre eigene Familiengeschichte über die Verstrickung der Familie in das NS-Regime. Also könnten Sie sich auch mal vorstellen, so was ganz Harmloses zu machen, eine Graphic Novel über Pferde beispielsweise für Ihre Tochter?
Also ich habe auch schon harmlose Bücher gemacht. Ich habe für einen belgischen Verlag vor vielen Jahren eine Graphic Novel zum Thema Rotkäppchen gemacht, wo ich das Märchen aus der Perspektive der 5 verschiedenen Figuren in 5 kleinen verschiedenen Büchlein nacherzählt habe. Ich habe auch schon ein Kinderbuch gemacht, aber wie Sie sagen, also ich arbeite schon seit über 15 Jahren jetzt mit politischen Themen. Angefangen hat's mit dem Dokumentarfilm, den ich eben erwähnt habe in Sarajevo. Dann ging's weiter mit den visuellen Kurzbiografien, die Sie gerade beschrieben haben, zum Leben von Soldaten, die Krieg erlebt haben, über die wir aber nichts erfahren, weil ihre Biografien weder als abschreckend noch als inspirierend genug empfunden werden, dass sie für uns relevant seien. Also das empfinde ich als großen Fehler, dass man das Leben von in Anführungsstrichen einfachen Menschen während Kriegszeiten nicht dokumentiert, weil es genau diese Gruppe von Menschen ist, mit denen wir uns als Leser eigentlich am meisten identifizieren. Also wir identifizieren uns, glaube ich, nicht mit Kriegshelden oder Widerstandskämpfern oder den größten Kriegsverbrechern, sondern die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, ich wäre wahrscheinlich in dieser Grauzone, in dieser Mittelgruppe von Menschen. Und genau von denen müssen wir lernen, wenn wir wissen wollen, rauskriegen wollen, was uns eigentlich dazu treibt, so Tyrannen wie Putin und Hitler zu unterstützen. Und deswegen habe ich mich dann auf diese Menschen und Schicksale konzentriert, nachdem ich dann einige von diesen Kurzbiografien illustriert hatte, habe ich gemerkt, dass darunter kein einziger deutscher Soldat war. Und mir ist dann aufgegangen, dass ich mich davor gescheut habe, eine deutsche Perspektive zum Thema Zweiter Weltkrieg zu illustrieren, weil wir eben aus dem Land der Täter kommen. Und ich dachte eben, wir haben nicht das Recht dazu. Dann habe ich aber gleichzeitig gemerkt, dass mein Interesse am Krieg sowieso daraus rührt, dass ich Deutsche bin, also aufgrund unserer Kriegsgeschichte, und dass ich das Thema doch ganz konkret angehen muss als Deutsche, und daraus ist dann Heimat entstanden.
Wobei ich noch ergänzen möchte, also Ihre Rotkäppchen-Geschichte ist ja nicht ganz so harmlos. Ich glaube, da sind die Perspektiven so, dass die Großmutter, glaube ich, ein Alkoholproblem hat und die Mutter von Rotkäppchen mit dem Jäger liiert ist, wenn ich da jetzt richtig liege.
Genau, also man erfährt all diese Geschichten, die man im Märchen nicht erfährt. Was macht eigentlich die Mutter in der Zeit, als das Rotkäppchen im Wald unterwegs ist? Weil wir wissen ja gar nicht, was sie da macht. Und die hat eben eine geheime Affäre mit dem Jäger. Und die Großmutter hat ihren Mann verloren, weil der aus Versehen jemanden erschossen hat im Wald und jetzt im Gefängnis. Also es ist sehr komplex.
Ja, sehr komplex. Aber eben auch eine andere Geschichte. Und Sie haben es gerade eben gesagt, also Sie interessieren eher so diese in Anführungsstrichen normalen Leute, nicht so die Helden oder die Widerstandskämpfer. Und das ist, was Sie auch immer wieder betonen, dass Sie sich sehen als Enkelin eines deutschen Mitläufers, der die Nazis weder aktiv unterstützt noch bekämpft hat. Also was folgt für Sie daraus?
Das ist eben die schwere Frage, weil bei solchen Menschen und solchen Schicksalen, die kann man nicht sofort verurteilen, man kann sie aber auch nicht sofort entschuldigen. Also mein Großvater ist zum Erstaunen meiner gesamten Familie, wir haben das erst rausbekommen, als ich angefangen habe für Heimat zu recherchieren, 1933 in die NSDAP eingetreten. Das war für uns deswegen überraschend, weil er davor immer für die Sozialdemokraten gewählt hat und auch nach dem Krieg für die SPD. Und das heißt, ich musste mich erstmal damit auseinandersetzen, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Das hat er auch beschrieben in einer Akte, die ich im Archiv in meiner Heimatstadt Karlsruhe gefunden habe. Er hat diese Entscheidung getroffen, weil er Fahrlehrer war und eine Fahrschule kaufen wollte 1933, in der zufällig das Auto von Robert Wagner geparkt hat. Robert Wagner war ein großer Nazi, der in Karlsruhe gelebt hat und auch mit Hitler persönlich bekannt war, der auch mitverantwortlich war für das Leiden und den Tod von vielen Juden in der Region. Und aufgrund der Tatsache, dass das Auto von diesem Mann in der Garage der Fahrschule parkte, wurde meinem Großvater gesagt, er müsse in die NSDAP eintreten, um diese Fahrschule kaufen zu können. Das hat er dann auch getan. Und da stellte sich für mich natürlich die Frage, hätte er auch anders entscheiden können, hätte er die Fahrschule nicht kaufen können, hätte er sich weigern können, in die Partei einzutreten. Also nur 15% aller Deutschen waren in der Partei. Es gab auch große Nazis, die nie in die Partei eingetreten sind.
Es gab auch übrigens umgekehrt, also der Stuttgarter Intendant damals ist in die NSDAP eingetreten, meines Wissens, weil er eben dadurch gehofft hat, dann noch auch Jüdinnen und Juden helfen zu können, die zum Beispiel am Stuttgarter Theater damals engagiert waren.
Genau, und das zeigt auch wieder die Komplexität. Es gab Menschen, die in der NSDAP waren und Juden gerettet haben oder Menschenleben generell gerettet haben. Und dann gab es große Kriegsverbrecher, die nie in der Partei waren. Und dann stellt sich eben immer die Frage, was bedeutet das Wort Nazi eigentlich? Ist ein Nazi jemand, der in der Partei war? Ist ein Nazi jemand, der ganz fest an die Ideologie glaubt? Also mein Großvater hat auch andere Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel war er die ganze Zeit des Kriegs über mit einer Familie befreundet, wo die Frau Jüdin war. Also es war ein befreundetes Ehepaar. Der Mann war Christ, die Frau war Jüdin. Die Frau wurde dann 1945 im Januar, glaube ich, nach Theresienstadt gebracht, hat Gott sei Dank überlebt, ist dann mit ihrem Mann nach Amerika emigriert. Und in dieser Akte, die ich in dem Archiv in Karlsruhe gefunden habe, gab es auch einen Brief von diesem christlichen Mann, also so eine Art Gutachten für meinen Großvater, in dem er meinen Großvater verteidigt hat und geschrieben hat, dass er, obwohl er in der Partei war, keine narzisstischen Ansichten hatte, dass er damals, als die Nürnberger Gesetze verabschiedet wurden, sich strikt dagegen ausgesprochen hat, also privat natürlich nur, und dass er die ganze Zeit über mit ihnen befreundet geblieben ist, obwohl das die Nazis nicht gerne gesehen haben. Und das war auch seine freie Entscheidung. Also ich finde es ganz wichtig anzuerkennen, und das habe ich, glaube ich, auch durch die Arbeit an Heimat gemerkt, dass wir immer eine Wahl haben. Also dass wir uns auch dessen bewusst sein müssen, dass wir immer eine Wahl haben, dass wir frei wählen können, dass wir auch im Kleinen Widerstand leisten können, alltäglich, also auf eine Art und Weise, die uns unser Leben und unsere Freiheit nicht unbedingt riskieren würde, und dass eben die Entscheidung, die wir treffen, für das Leben anderer Menschen Konsequenzen hat.
Ich würde es gleich gerne nochmal vertiefen, aber möchte noch eine Frage stellen, weil es geht nochmal um die Illustrationen. Und möglicherweise liege ich falsch, aber Sie können mich da gerne korrigieren. Also Ihre Zeichnungen, die erinnern mich so ein bisschen immer so an die deutschen Expressionisten. Also wenn ich mir die Figuren, diese Köpfe so anschaue, dann kommen mir zum Beispiel Otto Dix' Kriegskrüppel so in den Sinn. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, also ich bin schon sehr stark vom deutschen Expressionismus beeinflusst. Vielleicht auch so wie viele andere deutsche Zeichner meiner Generation, würde ich mal behaupten. Und dabei interessiert mich sowohl die Darstellungsweise, also diese Rohheit der Linie, aber gleichzeitig auch der Inhalt natürlich. Also Otto Dix und George Grosz waren natürlich auch Pazifisten und haben sehr viel zum Thema Krieg gemacht. Das inspiriert mich sehr nach wie vor. Gleichzeitig bin ich aber auch sehr inspiriert von Dokumentarfilm als Medium, vor allem von Dokumentarfilmen, die sich mit politischen Themen befassen, die aber auch gleichzeitig so einen essayistischen Unterton haben. Also zum Beispiel The Act of Killing und The Look of Silence des amerikanischen Dokumentarfilmemachers Joshua Oppenheimer. Das sind zwei Filme, die nicht leicht anzusehen sind. Da geht es also auch um Massenmord in Indonesien. Aber es ist so sensibel gemacht und auch visuell wunderbar dargestellt, ohne nostalgisch oder sentimental zu sein, also ganz starke Bilder, die aber nie diese moralische Grenze überschreiten. Und das ist eine Gratwanderung, die ich als nicht leicht empfinde.
Allerdings, da muss man aufpassen, dass man wahrscheinlich nicht so sehr in irgendeine drastische oder drastischere Darstellung abgleitet. Kann das sein?
Ja, drastisch oder romantisierend, also das ist eine Frage, die ich mir ganz oft gestellt habe, als ich an Heimat gearbeitet habe. Ich lebe ja in New York schon seit 22 Jahren und das ist ja eine sehr jüdische Stadt. Deswegen war ich mir immer auch bewusst, dass ich eine Verantwortung habe, zum Beispiel, dass in diesem Buch auf keinen Fall das Gefühl aufkommt, ich will die Deutschen als Opfer darstellen. Gleichzeitig ist es natürlich ein Buch, in dem es auch um den deutschen Verlust geht. Also ich musste in dem Buch auch darüber schreiben, was das für Deutsche bedeutet hat, bombardiert zu werden, Familienmitglieder zu verlieren und wie macht man das als Deutscher, ohne sich als Opfer darzustellen. Und ich arbeite in Heimat auch viel mit Landschaftsbildern, weil ich habe ja vorhin schon drüber gesprochen, dass ich diese direkte Übersetzung von Text in Bild nicht interessant finde. Das heißt, ich wollte nicht mich selber zeichnen mit einem traurigen Gesichtsausdruck, sondern ich habe nach Bildern gesucht, die, also sozusagen nach passiven Porträts, die meine Gefühle darstellen, mich aber dabei nicht direkt darstellen. Und da habe ich oft nach Landschaftsfotos dann gesucht. Also da gibt's einen Moment im Buch, da schreibe ich darüber, wie sich für mich angefühlt hat, die Briefe von der Front zu lesen, die der Bruder meines Großvaters an seine Schweizer Familie geschickt hat. Das sind herzzerreißende Briefe. Ich habe alle gelesen, da gibt's keinen Satz, der patriotisch ist oder narzisstisch ist. Da geht es nur um die Gefühle dieses Mannes, der nicht kämpfen wollte im Krieg, der nur bei seiner Familie in der Schweiz sein wollte, der dann beschreibt, wie er so gerne die eingelegten Gurken der Frau mit ihr zusammen essen würde, aber nicht weiß, ob er das jemals noch erleben wird. Der also verschwindet, regelrecht verschwindet, also der immer dünner wird, der immer leiser wird in seinen Briefen und dann hören die Briefe irgendwann auf und er verschwindet. Wir wissen bis heute nicht, was mit ihm passiert ist in Russland an der Front. Und wie illustriert man sowas? Wie illustriert man meine Gefühle? Ich habe dann auch Verlustgefühle gehabt, als ich diese Briefe gelesen habe. Und habe dann nach einem Landschaftsbild gesucht, was diese Gefühle repräsentiert, was aber gleichzeitig, also es durfte jetzt kein Sonnenuntergang sein, weil das wäre dann sofort viel zu sentimental gewesen, viel zu bombastisch. Und da habe ich eine Weile gesucht, bis ich das richtige Bild gefunden habe. Und da sieht man jetzt so eine Berglandschaft mit schwarzen Wolken. Man kann kaum Details erkennen, weil das Ganze abends aufgenommen ist. Und also es hat was sehr Düsteres vom Gefühl her. Und das ist nicht immer eine leichte Gratwanderung, dieses Verhältnis zwischen Text und Bild.
Sie haben eben gesagt, Frau Krug, wir haben die Wahl. Wir können uns entscheiden, ob wir uns in gewissen Situationen vielleicht auch Widerstand leisten oder auch nicht. Und im Moment sind wir ja sehr gefordert, also auch gerade die freie Welt Widerstand zu leisten gegen einen rechtsextremen, nationalistischen Rollback, der so dieses alte weiße Männerherrschaftssystem wieder propagiert, der sich ausländerfeindlich geriert. Der Judenhass hat gerade wieder Konjunktur seit dem Krieg in Nahost. In Deutschland hier gibt es immer wieder Übergriffe und Anfeindungen. Und wir haben gedacht eigentlich, dass wir mit unserer Erinnerungskultur in der BRD an den NS-Genozid da irgendwie durchaus auch verantwortungsvoll mit unserer Geschichte umgegangen sind und umgehen. Ja, jetzt sagen Sie eigentlich, es ist unsere Pflicht, aktiv auch Widerstand zu leisten. Wie können wir in diesen Situationen Widerstand leisten?
Ich glaube, man kann auf verschiedene Art und Weise Widerstand leisten. Man kann zum Beispiel Geld spenden, das ist immer eine ganz konkrete Art zu helfen. Man kann auf die Straßen gehen, so wie das jetzt sehr, sehr viele Deutsche tun. Man kann Menschen, die von Verfolgung bedroht sind oder Ausgrenzung bedroht sind, Minderheiten aller Art, egal ob das jetzt Menschen anderer Hautfarbe sind oder anderer Religion oder LGBTQ oder egal was es ist, aber man kann sich positionieren, man kann diese Menschen unterstützen. In dem Buch, das ich vor einigen Jahren illustriert habe über Tyrannei von Timothy Snyder, gibt's auch ganz konkrete Vorschläge, was man tun kann und was ich wichtig finde auch, in diesem Buch ist, dass es eben nicht nur darum geht, sein Leben und seine Freiheit unter Umständen zu gefährden, indem man Widerstand leistet, sondern eben auch um die kleinen alltäglichen stillen Momente. Also da gibt es zum Beispiel ein Kapitel, in dem er darüber schreibt, wie wichtig Augenkontakt und Smalltalk sind. Ich weiß, dass Smalltalk als Begriff in Deutschland immer noch verschrien ist. Ich habe aber jetzt als Amerikanerin schon sehr viel Verständnis dafür entwickelt und schätze auch die tiefere Bedeutung von Smalltalk, nämlich die, dass wir uns damit positionieren als Gemeinschaft, also dass wir praktisch anerkennen, wir können als Individuen gar nicht überleben, wir brauchen einander, wir müssen einander unterstützen, wir sind auf die Hilfe voneinander angewiesen, wir haben Verantwortung füreinander. Und gerade in Deutschland sehe ich manchmal, dass es dadurch, dass vielleicht auch der Staat so viel leistet fürs Individuum, übersehen wir vielleicht manchmal, dass wir auch eine konkrete Verantwortung füreinander haben in der Gesellschaft, dass wir uns füreinander einsetzen müssen. Vielleicht auch, weil der Staat solche Dinge in Zukunft eventuell auch nicht mehr leisten kann, aber auch aus politischen Gründen. Und das sind eben so Dinge, die man tun kann. Oder zum Beispiel beschreibt Timothy Snyder in seinem Buch auch, wie man Symbole des Hasses entfernen muss. Also wenn man Hakenkreuze irgendwo sieht, die verletzen unser Gefühl für Menschlichkeit und die muss man dann zerstören. Ich glaube, dass wir als Deutsche vielleicht auch lange Zeit in einer Blase gelebt haben, gerade weil wir diese schreckliche Geschichte haben und weil wir so viel aufgearbeitet haben. Also da ist Deutschland auch wirklich führend weltweit. Ich erkenne das auch wirklich den Deutschen sehr hoch an, wie viel wir geleistet haben in dieser Konfrontation mit unserer Vergangenheit und der Aufarbeitung. Und das müssen wir auch auf jeden Fall weitermachen. Aber ich glaube, wir haben deswegen auch angenommen, dass sowas nie wieder bei uns passieren kann. Und ich glaube, das war ein Fehlschluss. Ich glaube, wir müssen anerkennen, dass Demokratie kein statischer Zustand ist, den wir als selbstverständlich nehmen können, sondern dass es immer Work in Progress ist und dass jeder von uns, jeder Einzelne, auch im Alltag dafür kämpfen muss, dass wir weiterhin demokratisch bleiben.
Nora Krug, Illustratorin und Bestsellerautorin, heute in den SWR2 Zeitgenossen. Frau Krug, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.